Tages 2. Tages 2, Reflexe. Heute erscheint Martin Sutters neuer Roman Die Zeit, die Zeit. Liebesgeschichte, Thriller, Zeitreise, in der Sutter seinen Protagonisten, den Buchhalter Peter Thaler, auf der Suche nach dem Mörder seiner Freundin die unheimlichen Seiten der Agglomeration entdecken lässt. Friederike Kretzen beschäftigt sich in ihrem neuen Roman ebenfalls mit der Liebe und der Zeit. Sie schickt ihre drei Protagonisten, schon etwas in die Jahre gekommene Kulturschaffende, die seit der Jugend befreundet sind und damals mit dem Theater gleich die ganze Welt verändern wollten, während eines heißen Sommers von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Was ist von der Aufbruchsstimmung damals geblieben? Was vom Überschwang, der ein Leben ohne Kunst, ein Leben mit Kompromissen unvorstellbar machte? Lucia Stettler und Hans-Ulrich Probst diskutieren Natascha, Veronique und Paul von Friederike Kretzen und die Zeit von Martin Sutter zusammen mit Franziska Hirsbrunner in Literatur im Gespräch.
Also das sind hier in Literatur im Gespräch die beiden Bücher, die wir besprechen. Und am Schluss gibt's wie immer die Tipps. Das sind extra Lektüreempfehlungen von Ihnen beiden, Lucia Stettler und Hans-Ulrich Probst. Wir beginnen mit Natascha, Veronique und Paul von Friederike Kretzen. Bevor wir aber in den Anfang dieses Buches reinhören, bitte ganz kurz ein erstes Stimmungsbild von Ihnen beiden. Was haben Sie für sich aus den beiden Lektüren, also aus dem neuen Roman von Friederike Kretzen und aus dem neuen Roman von Martin Sutter, bezogen?
Gut, Friederike Kretzen ermöglichte mir eine Reise in ein Stück eigene Vergangenheit und das war für mich der Gewinn beim Lesen. Die Art und Weise, wie Kretzen die ambivalente Stimmung jenes Lebensabschnitts auf den Punkt brachte. Martin Sutter seinerseits bescherte mir ein paar Stunden gute Unterhaltung. Mich überraschte vor allem die Pointe und ein gelungener Schluss ist für mich schon die halbe Miete bei einem Roman, der auch ein Krimi ist.
Hans-Ulrich Probst.
Da bin ich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ich habe vor allem wieder gemerkt, wie verschieden Literatur sein kann. Es sind zwei ganz unterschiedliche Bücher, aber vor allem auch, wie schwierig es ist, wirklich gute Bücher zu schreiben.
Es sind zwei ganz unterschiedliche Bücher, das ist tatsächlich so, wobei ich es sehr spannend finde, diese Kombination zu haben. Wir hören nun also in den Anfang von Natascha, Veronique und Paul von Friederike Kretzen rein.
Prolog. Da war eine Frau, Veronique, die war ich. Und da waren ein Sommer und eine Zeit, und die war ich auch, zusammen mit ein paar anderen, übrig geblieben nach den großen Kriegen. Wir glichen nichts und sahen auch nichts ähnlich. So waren wir ein Sommer, eine Zeit, und das Theater, in dem wir arbeiteten, glich einer Welt, die sich in vielen kurzen Rucken um die eigene Achse drehte. Wir hatten einen Hang zum Disparaten, Unstimmigen, und unsere übergroße Liebe dazu machte uns anfällig. Dabei hatte der Sommer unmerklich angefangen. Es war Mai geworden und dann Sommer. Wir waren in einen Sommer geraten, in dem wir die Schönheit suchten, die es uns angetan hatte. Eine Schönheit, die in alle Richtungen strebte und die wie wir übrig geblieben und mit nichts zu vergleichen war. Vielleicht waren wir gar nicht so besondere, fantastische Köpfe, wie wir uns das vorstellten. Wir kamen nur einfach immer zu spät, hinkten hinterher, fanden keine Sprache zu sagen, was war, fanden nur etwas vor, etwas dazwischen. Zwischen Wachen und Schlafen, zwischen den Wörtern und Bildern des Atems und des Lichts. Dafür suchten wir eine Sprache und eine Geschichte mit Anfang und Ende. So hockten wir im Theater und sahen die Zeit vergehen und wie sie sich dabei wiederholte. Veronique hätte der Name einer Französin aus einem Film sein können, einer Künstlerin, die an der Sorbonne Philosophie studierte und aus Algerien stammte, eine schöne, feingliedrige Französin mit dunklen Augen. Ach, Frankreich, davon träumten wir, Land des Geistes und der Abstraktion. Doch Veronique kam aus Deutschland, sie hieß Veronique Heimweh und zur Stunde, es war der Sommer 82, war sie tatsächlich ich.
So beginnt also Natascha, Veronique und Paul, der neue Roman von Friederike Kretzen. Susanne Marie Brage hat den Gedankenmeander von Veronique gelesen, die, so finde ich, als eine Art Scheherazade fungiert. Sie ist diejenige der drei Freunde, die als Frau mittleren Alters in einem heißen Basler Sommer, vor 2-3 Jahren war das, in immer neuen Ansätzen erzählend, in jene Zeit zurückgeht, in die 70er Jahre, als sie, Veronique, zusammen mit Natascha und Paul und weiteren Freundinnen und Freunden das Theater, damit auch gleich die ganze Welt und natürlich auch sich selbst verändern wollte. Ich sagte Scheherazade. Wie funktioniert die für Sie, Lucia Stettler, Hans-Ulrich Probst? Wie funktioniert Friederike Kretzens Erzählen?
Sie haben das Stichwort Meandern genannt. Das ist sicher das Auffällige. Es ist sehr viel Wiederholung da. Es ist das Ringen um eine Sprache. Für mich funktioniert es leider nicht so gut. Es wird sehr viel behauptet und wenig erzählt.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, ich finde, wir haben drei Figuren und die erleben eine ganze Menge. Es ist ja konzentriert auf diesen Sommer 82. Sie sind mit einer Theateraufführung beschäftigt. Eine Theateraufführung, auch typisch für die Zeit. Theater wurde politisch verstanden. Es ist eine Geschichte aus Lateinamerika. Man erinnert sich so ein bisschen an östermagischen Realismus. Juan Rulfo, Pedro Páramo ist mir in den Sinn gekommen bei diesem Speckgut. Und da legen sie alles rein, das ganze Leben. Oder es ist ja auch diese hochgemute Behauptung, wir glichen nichts und sahen einander nichts ähnlich. Also diese jungen Theaterschaffenden, die eben die Welt, das Theater, alles neu erfinden. Und dann kommt die Ernüchterung und dieses Sprache ringen und sie nicht finden, kulminiert in für mich den beiden wichtigsten, fast leeren Seiten in der Mitte des Buches, wo nämlich nach der Premiere es heißt Leere und dann Verlassenheit. Also darum kreist eigentlich alles, dass sie bei allem gigantischen geistigen Aufwand Frankreich, alles was bemüht wird, es werden Filme bemüht, wie im Wenders Stand der Dinge, Pierrot Le Fou, von Godard geistert durch das Buch, ich glaube heutige
Leserinnen
wissen, Woodstock, alles, das ist für jüngere Leserinnen und Leser wahrscheinlich ziemlich schwierig zu folgen. Und trotzdem kommen mir diese drei Figuren bei aller Kunstanstrengung nicht wirklich, sie rücken mir nicht nahe.
Lucia Stettler, Sie hatten ja gesagt, dass Sie ganz stark auch an Ihre Jugend erinnert waren, dass das für Sie ein Gewinn aus der Lektüre von Natascha Veronique und Paul von Friederike Kretzen war. Das ging mir auch so. Also ich meine, ich habe da Dinge gelesen, die ich längst meinte, vergessen zu haben. Das ist so die eine Seite. Trotzdem jetzt auch nochmal an Sie die Frage, wie funktioniert denn für Sie dieser Spagat zwischen dem Heraufbeschwören einer gloriosen Jugend, jedenfalls einer Jugend, die streckenweise als sehr glorios erlebt wurde bei allen Problemen, und dem Ist-Zustand in der Gegenwart? Also die einen der Freunde haben Karriere gemacht, die anderen nicht. Wie funktioniert das für Sie?
Also ich habe es eigentlich überhaupt nicht als Spagat gelesen. Mir hat dieser Roman da gefallen, wo ich eben in dieser Zeit war, eintauchte. Ich arbeitete damals auch beim Theater, Anfang 80er Jahre. Und so dieser Weltschmerz und dieser Größenwahn, der da rüberkommt, alles passiert im Theater, man nimmt sich unglaublich wichtig. Das, fand ich, hat sie gut auf den Punkt gebracht. Auch die Befindlichkeit der Jugend, das ist ja auch typisch. Anfang 20, da hat man noch die ganze Welt vor sich. Man hat auch noch nicht so große Verpflichtungen und gleichzeitig weiß man nicht, wohin die Reise führt. Da hat der Roman funktioniert für mich. Was mich aber gestört hat, ist, dass ich immer wieder rausgerissen wurde aus dieser fast meditativen Stimmung, die dieser Sommer 82 auf mich hatte. Und ich habe irgendwie gespürt, die Autorin hat irgendwie eine Ambition, einen Anspruch, aber ich habe ihn nicht ganz verstanden.
Ich kann leider nicht zwei Sachen gleichzeitig fragen. Bitte erinnern Sie mich daran, wenn ich es vergesse. Ich will unbedingt noch darauf zu sprechen kommen, dass ich da ganz neu für mich selbst, und ich kenne alle Bücher von Friederike Kretzen, eine überaus witzige Friederike Kretzen entdeckt habe. Aber was sie ja schildert, ist eigentlich, ich nenne es jetzt halt Spagat, man kann aber auch einfach sagen, zwei Zeiten, also die Zeiten eben der späten 70er Jahre.
Und, 82,
ja. Ja, genau, aber es geht ja dann noch weiter zurück. Also Woodstock zum Beispiel war ja nicht Sommer 82. Die Afghanistan-Reise dieser drei Freunde fand auch nicht im Sommer 82 statt. Also so quasi die Zeit rund um die Jugend und dann eben ein weiterer Sommer.
Es war 2009.
2009, genau. Es war dieser überaus heiße Sommer, können wir uns sicher alle daran erinnern. Ganz tropisch plötzlich in der Schweiz, wo die Ich-Erzählerin, die Veronique, in Basel sitzt und sich auch mit dem Schmerz herumschlagen muss, den man erlebt, wenn man halt irgendwann diesen ganzen Überschwang und ich finde auch diesen Anspruch ans Leben aufgeben muss. Und das geht ja ganz vielen Menschen so, dass sie halt dann in den mittleren Jahren merken, ja, ich bin auf einem Weg, den ich so nie einschlagen wollte und ich bin mit diesem Weg auch nicht wirklich ganz glücklich. Also wie geht sie mit diesem Schmerz um?
Ja, davon erfahren wir ja eben nichts. Also da finde ich eben das Buch wirklich missglückt, weil diese zweite Ebene, die Basler Ebene im Café Hügener 2009, da ist einfach nichts davon wirklich spürbar. Und auch die 30 Jahre dazwischen. Der Wahnsinn ist ja, also wenn wir das jetzt quasi autobiografisch lesen, wofür wir doch Anhaltspunkte haben, im Jahr drauf, nach diesem Sommer 82, ist Friederike Kretzen nach Basel gezogen, hat also diese ganze deutsche Welt, die noch sehr geprägt war, auch vom Nachkrieg, also bewusstseinsmäßig, das muss man sagen, da hat es ein paar schöne Hinweise drauf, es ist eben nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. Aber dann passiert nichts.
Also das Leben in der Schweiz ist dann so quasi ein blinder Fleck.
Ja, das für mich auch so. Also dass das eine Leerstelle ist und inhaltlich geschieht eben wenig, finde ich. Ich hätte gern auch mehr noch über diese Veronique erfahren, die Ich-Erzählerin, die Dramaturgin, die da analytisch alles in eine Geschichte binden muss. Das ist ja ihr Auftrag, ein Buch zu schreiben über diesen Sommer. Und da hätte ich mich doch noch ein bisschen mehr um diese Figur interessiert.
Da macht sie zu viel Kunst.
Letzte Frage noch, kann ich gleich anknüpfen und verbinden mit dem Stichwort Entdeckung. Witzige Friederike Kretzen. Es ist ja tatsächlich in allen Büchern seit dem ersten Die Souffleuse von 1989 so, dass Friederike Kretzen im Grunde die Sprache selbst zur Hauptprotagonistin erhebt. Das kann man mögen, das kann einem auf die Nerven gehen. Ich habe großen Respekt davor, weil ich meine sehr deutlich zu spüren, dass es Friederike Kretzen wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Das ist nicht etwas, was sie einfach so quasi macht als Art pour l'art. Man kann es aber so lesen, es kann so auf einem wirken. Und deshalb war ich so verblüfft, als ich unmittelbar nach diesem Prolog dann Seiten las, in denen sich Friederike Kretzen auf höchst geistreiche Weise darüber ausließ, wie Paul zu einem Karrieristen geworden ist. Da musste ich wirklich laut lachen. Und auch, wie die Medien solche berühmten Jahrestage wie Woodstock, das ja 2009, 40 Jahre zurücklag, wie die Medien mit solchen berühmten Ereignissen umgehen, da musste ich auch immer wieder laut lachen. Jetzt dieser, ich sage jetzt halt auch wieder Spagat, zwischen eigentlich einer großen Sprachmächtigkeit, einer großen Sensibilität auch für soziale Zusammenhänge und einem gewissen Mangel an Geschichte, ist der so unter dem Strich für Sie gutierbar?
Für mich ist er gutierbar, weil ich finde eben sprachlich leistet Kretzen sehr viel. Ich lese ihre Sprache gerne. Es sind Sätze, die man zum Teil auch zwei, dreimal lesen muss. Also kann ich es verschmerzen, dass inhaltlich nicht mehr geschieht. Aber ich denke, ich wäre mehr an der Geschichte geblieben, wenn ich ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wäre.
Hans-Ulrich Probst?
Für mich ist es ein missglücktes Buch, weil es eben mit großer Anstrengung Kunst zu machen versucht. Und die witzigen Passagen, die es hat, zum Beispiel auch die Reise nach Woodstock, die misslingt, also der Ausflug nach New York, das ist sehr witzig. Aber mit dem Epilog, der dann wieder todernst daherkommt und eben den ganzen Weltschmerz bemüht, hat sie es mir ein bisschen wieder verdorben, weil es so selbstironiefrei ist letztlich. Also ich halte das für ein Buch weder Fisch noch Vogel und im Grunde genommen ist es insofern für mich überflüssig.
Das ist ein bitteres Urteil, Hans-Ulrich Probst. Wir machen hier einen Punkt. Friederike Kretzen, Natascha, Veronique und Paul, 120 Seiten, Strömfeld Verlag. Sie hören Reflexe hier auf DRS2 Literatur im Gespräch mit Lucia Stettler und Hans-Ulrich Probst. Und den neuen Romanen von, wie eben besprochen, Friederike Kretzen und Martin Suter. Die Zeit, die Zeit ist ab heute in unseren Buchhandlungen und beginnt so.
Etwas war anders, aber er wusste nicht was. Peter Thaler stand am Fenster und hielt die Bierflasche mit zwei Fingern am Hals, damit seine Hand ihren Inhalt nicht wärmte. Als hätte er seinem Feierabendbier jemals genügend Zeit gelassen, warm zu werden. Ein grauer Nissan fuhr vor und parkte auf einem der vier Parkplätze vor dem Haus. Zwischen Thalers Citroën und dem Lancia der neuen Mieter, deren Namen er noch nicht kannte. Keller stieg aus, nahm sein Jackett vom Rücksitz, zog es an, ergriff seine Mappe, verriegelte den Wagen mit der Fernbedienung seines Autoschlüssels und ging zum Briefkasten. Er hob die Klappe, versicherte sich, dass seine Frau ihn schon gelehrt hatte, und ging auf die Haustür zu. Thaler trank einen Schluck. Von allen Getränken, die er kannte, war ihm eiskaltes Bier das Liebste. Die Art, wie es sich im Mund anfühlte und wie es die Kehle hinunterlief, der Geschmack, den es zurückließ, die Behutsamkeit, mit der es seine Wirkung entfaltete, alles konkurrenzlos wunderbar. Nur den Geruch mochte er nicht. Deshalb trank er es aus der Flasche. Je enger das Gefäß, fand er desto diskreter die Geruchsentfaltung. Der letzte der vier Parkplätze, von denen jeder ein Schild mit der Autonummer des legitimen Benutzers trug, war noch frei. Er gehörte Frau Felter, deren Parkplatzbelegung so unberechenbar war wie ihr Arbeitsrhythmus. Manchmal war der Platz tagelang frei, manchmal wochenlang besetzt, manchmal stand ihr türkisblauer Fiat 500 den ganzen Tag über dort und manchmal, ganz bürgerlich, nur in der Nacht. Frau Felter war Flugbegleiterin. Sie befand sich jetzt irgendwo in der Luft oder an einer ihrer Destinationen. Ihr Wagen stand wohl auf dem Personalparkplatz des Flughafens. Alles ging seinen gewohnten Gang. Und doch war etwas anders.
Andreas Müller-Crepon las den Anfang von die Zeit von Martin Suter ab heute in unseren Buchhandlungen. Ich schildere nicht unbedingt den Plot und ich bitte auch Sie beide, Lucia Stettler und Hans-Ulrich Probst, das nicht zu tun in unserer folgenden Diskussion, denn Martin Suter hat ja nicht den Anspruch, hohe Literatur zu schreiben, sondern einen spannenden Plot spannend zu erzählen, also sollten wir den nicht verraten. Dieser Peter Thaler ist Buchhalter und eines Tages wurde seine Freundin, eine Grafikerin, vor der Haustür erschossen. Also der Peter war dran mit Kochen und die Flasche Antinori stand schon auf dem Tisch. Und seither ist Peter Thaler verständlicherweise von den Socken. Er geht seiner Arbeit nur noch so pro forma nach und seine Zeit verbringt er eigentlich damit, sich nach der Arbeit schnell bei irgendeinem Imbiss etwas zu kaufen, dann, wie wir gehört haben, ganz viel Bier zu trinken und irgendwann natürlich auch noch die Flasche Antinori, die er seit Lauras Tod jeden Abend auf den Tisch stellt, geöffnet und ans Fenster steht und einfach mal rausstarrt. Das ist die Ausgangslage. Mehr passiert, ich würde sagen, in den ersten gut Dutzend Seiten nicht. Es wird ein bisschen beschrieben, wie Peter Thalers Umfeld auf diesen Schmerzensmann reagiert, also zu Recht auch Schmerzensmann. Es ist auch so, dass der Mord an Laura nicht aufgeklärt werden kann. Die Polizei hat die Akten mehr oder weniger geschlossen. Steht am Fenster, starrt raus, sieht die immer gleiche Szenerie, unter anderem eben auch das Haus von Nachbar Albert Knupp. Das ist ein verbiesterter alter Mann, mit dem will niemand was zu tun haben. Eines Tages hat Thaler dann doch was zu tun mit ihm. Er entdeckt nämlich, dass nicht nur er beobachtet, sondern dass er von Knupp auch beobachtet wird und vor allem, dass Knupp damit anfängt, ihm irgendwelche Botschaften zukommen zu lassen und ihn eigentlich in sein Haus lockt. Knupp, so viel sage ich noch zum Plot, ist alleinstehend, seine Frau Martha ist schon vor längerer Zeit gestorben und Knupp unterbreitet dann dem ebenfalls Witwer Thaler die Idee, man könnte doch die ganze Szenerie, in der sie leben, rückgängig machen, bis hin zu dem Punkt, als die beiden Frauen noch lebten und dann würden die beiden Frauen wieder auftauchen. Und obwohl Thaler diese Idee absolut abstrus findet, lässt er sich da reinziehen und es entwickelt sich etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, Lucia Stettler, nämlich ein Thriller. Ja, wie kam dieser Thriller bei Ihnen an?
Ich habe es schon gesagt, ich habe ihn gerne gelesen. Ich finde es eine originelle Story und eben rassiges Tempo und am Schluss eine Pointe, die ich so nicht erwartet habe.
Hans-Ulrich Probst?
Ich finde die Ausgangslage auch nicht uninteressant, dass das gemeinsame Skandalon des Todes und dann diese Vorstellung einer eben ziemlich verrückten Zeittheorie, so viel dürfen wir schon sagen, weil das ganze Buch dreht sich ja nur darum, kann man einen bestimmten vergangenen Moment rekonstruieren, und dafür wird ja am Schluss sogar kriminelle Energie, weil es ist finanziell aufwendiger entwickelt, um diesen Moment herzustellen, was dann passiert sei nicht verraten, aber genau da fängst du harzen. Wir haben den Anfang gehört, da wird eben, das, es war etwas anders, das wird so tantrahaft wiederholt, auf den, also seitenlang immer wieder, also es wird von Geheimnis geraunt und es geht sehr lange, bis die Geschichte in Gang kommt. Dann sind die beiden Männer mal miteinander und dann denke ich, jetzt geht's los. Und dann kommt nur noch eine langfädige Umsetzung. Natürlich ist Sutter ein ausgepuffter Erzähler, er kann Dialoge schreiben, das alles hört man, aber es ist entsetzlich langweilig, weil es ist vorhersehbar, was alles passieren wird. Und er hat dann dafür, für diese Umsetzung, also diese Rückverwandlung einer Szenerie, hat er nur eine Buchhaltersprache. Das ist das Hauptproblem. Er hat keinerlei dann Möglichkeiten, auch die Charaktere zu vertiefen. Was wir über Knupp und Thaler wissen, erfahren wir auf den ersten 20 Seiten. Und dann ist Schluss. Und da habe ich mich wirklich gequält.
Sutter hat noch nie mit der Sprache experimentiert. Er braucht die Sprache einfach, um die Geschichte vorwärts zu treiben.
Naja, aber früher war er jedenfalls immerhin grammatikalisch korrekt. Und jetzt gibt es auf jeder Seite mindestens 10 Grammatikfehler.
Gut, Sie, Hans-Ulrich Buchs, haben gesagt, es sei todlangweilig, die Geschichte komme nicht voran. Da bin ich nicht einverstanden, weil ich finde, was er raffiniert macht, ist ja eben, dass er diese Zeittheorie darlegt, die der Knupp hat, dass man sich zurückversetzen kann. Ja. Und mit der Zeit werde ich als Leserin selber neugierig. Ja, gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die an die Nicht-Existenz von Zeit glauben? Ich ging ins Internet, habe gegoogelt, und das finde ich natürlich auch eine Leistung, dass mich der Autor plötzlich neugierig macht. Ja, spielt er es mit mir oder ist es tatsächlich eine Realität?
Also, absolut richtig. Also ich meine, diese Zeittheorie, die wurde ja schon von Alfred Einstein vertreten, und wir hatten Martin Sutter heute Morgen im Flash, im Hinweis auf diese Sendung, wo er erzählt hat, was er mit diesem Buch vorhatte, wo er auf sehr anschauliche Weise von diesen Zeittheorien erzählt hat und wo er mich im Grunde wieder neu fasziniert hat für den Stoff in seinem Buch. Also Lucia Stettler, ich habe Sie unterbrochen, Sie haben das letzte Wort zu Martin Sutter.
Ja, ich habe es gerne gelesen. Ich finde auch das Thema, er holt da Leute bei einer Sehnsucht ab. Ich meine, wir alle kennen das Bedürfnis, ach, wie wäre es schön, wenn man Verstorbene wieder ins Leben zurückholen könnte, ein Urmotiv in der Literatur. Er hat nicht den Anspruch, dass er jetzt auch einen Klassiker zum Thema geschrieben hat, aber ich finde, es ist eine süffige Story und mehr will ja der Sutter gar nicht.
Es ist eben nicht süffig, es ist nach 30 Seiten erschöpft und zieht sich dann nur noch hin, und auch der Täter bleibt bald einmal erkennbar, finde ich. Also das ist nicht.
Das Zeitexperiment. Nicht, ob es klappt. Das ist doch das, was man.
Aber es ist so abstrus.
Will.
Ich denke, wenn wir über solche Theorien ein Buch zu lesen empfehlen, das auch mit einer solchen ein bisschen abstrusen Theorie operiert, nämlich der von der Parallelwelten, dann empfehle ich den Soila Schilf von Juli C. Das ist ein Buch, das einen dann wirklich gefangen hält.
Zu den Tipps kommen wir jetzt gerade. Ich mache noch die Angaben zu Martin Sutter, Die Zeit, 304 Seiten, Diogenes Verlag. Nun also wirklich, wie angekündigt, zu den besonderen Empfehlungen von Ihnen, Lucia Stettler und Hans-Ulrich Probst. Sie empfehlen Sühne des 71-jährigen ungarischsprachigen Jugoslawen Laszlo Wegel. Warum?
Als Gegenprogramm wirklich zu diesen beiden Büchern, die mich nicht überzeugt haben und die, wenn sie nicht von Schweizer Autorinnen und Autoren geschrieben wären, wahrscheinlich auch in diesem Programm keine Chance hätten. Es gibt so viele gute Bücher. Laszlo Wegel ist ein Unbekannter, fast noch. Er kommt nämlich aus einer Minderheit, der ungarischen Minderheit in Serbien, in der Vojvodina, und damit kennt ihn niemand, selbst im berühmten Literarwissenschaftlichen Institut in Moskau, wo es alle Autoren verzeichnet sind, kam er nicht vor, wie er in diesem Buch Texte unterwegs mit dem Übertitel Sühne erzählt. Er erzählt völlig unwehleidig verrückte Geschichten eben von dieser Oase, ja, negativen Oase oder dürren Oase, in der Vojvodina, wo er zwischen Stuhl und Bank ist, von Milosevic geächtet, den Job verloren, wo er nachher dann von den Nationalisten auch wieder vertrieben wird, als Kosovo bombardiert wird. Also er hat ein schweres Leben und begegnet ihm mit Luzidität und Humor. Es gibt von ihm über dieses Buch hinaus auch einen großartigen Roman, der jetzt wieder zur Erinnerung wird. Also ein 68er Roman aus Jugoslawien, der heißt Die Bekenntnis eines Zuhälters, ist letztes Jahr auf Deutsch erschienen, Laszlo Wegel. Unbedingt lesen, dieser eben viel zu wenig bekannte Autor aus Südosteuropa.
Titel Sühne und der Verlag ist Mattes und Seitz. Sie, Lucia Stettler, haben Slow Traveling auf dem Weg nach Damaskus von Rudolf Jula mitgebracht. Da will ich natürlich wissen, warum. Und dann will ich noch was Zusätzliches wissen. Wer ist eigentlich dieser Rudolf Jula? Ich habe auf die Schnelle nicht rausgefunden, ja, was für eine Biografie er hat. Wenn ich auf seine Internetseite gehe, dann gibt's da einen Punkt Vita. Und wenn ich die anklicke, dann werde ich gleich durch ein Labyrinth von Landkarten geführt, aber nicht zum Beispiel zu einem Geburtsort und Geburtsdatum.
Ja gut, Landkarten sind sein Thema. Er ist Reiseschriftsteller und Filmemacher. Rudolf Jula ist auch Schweizer mit italienischen Wurzeln. Er lebt in Zürich und Berlin. Und warum habe ich dieses Buch ausgewählt? Weil ich dank Rudolf Jula wirklich einen ganz neuen Blick erhalten habe auf den Nahen und Mittleren Osten, ein Thema, das uns ja alle im Moment beschäftigt.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie genau sieht denn dieser andere Blick auf den Nahen Osten aus?
Nun, man muss zuerst sagen, Jula reist in die Türkei, nach Libyen, in den Libanon, nach Syrien. Und er reist eben ganz langsam. Seit Jahren boykottiert er das Flugzeug. Er bewegt sich also nur zu Land und zu Wasser vorwärts. Und diese Zeit, die spürt man eben auch in der Lektüre.
Also ist es auch ein Tipp, der eigentlich zu unserem Thema passt heute in Literatur im Gespräch. Wie spürt man denn die Zeit in dem Buch?
Ja, einfach dadurch, dass er langsam sich dem Ziel nähert, dass er Zeit hat, sich einzulassen auf die Bevölkerung und auch selber neue Perspektiven gewinnt. Er konfrontiert uns immer wieder mit unseren eigenen westlichen Vorurteilen. Und die meisten Berichte, die entstanden noch vor dem arabischen Frühling und doch haben sie eben nichts von ihrer Aktualität verloren. Besonders eindrücklich für mich die Titelgeschichte »Auf dem Weg nach Damaskus«. Jula dokumentiert darin seine allererste Reise im Jahre 2006 nach Syrien mit längeren Aufenthalten in Aleppo und in Damaskus. Und hier wird einem eben bewusst, dass dieses Land die Wiege ist, auch unserer christlichen Kultur. Und man ist erschüttert, also ich war erschüttert, wie wenig ich eigentlich weiß über den Reichtum von Syrien.
Vielen Dank, Lucia Stettler. Hier nochmals die Angaben zu Ihrem Tipp. Rudolf Jula, Slow Traveling auf dem Weg nach Damaskus. Edition Patrick Frei.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.